Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört Reflex, den Podcast der EKS. Heute reden wir darüber, ob Kirche online noch Kirche ist. Denn heutzutage kann man ja mit einer KI reden wie mit einer Seelsorgerin oder wenn man möchte, kann man per Zoom einen Gottesdienst besuchen. Meditation, das habe ich auch als App. Und Sinnsprüche finde ich auf zahlreichen Insta-Slides. Letztes Jahr führte in den USA sogar eine katholische Gebets-App zwischenzeitlich die Download-Charts an. Auf TikTok erreichen Sinfluencer tausende Fans. Also wenn ich mich durch meinen Feed so scrolle, dann ist da ganz schön viel Religion. Und ich frage mich, kann eigentlich Glaube online gelebt werden und wie geht das? Und kann Kirche online funktionieren? Und dazu habe ich mir heute zur Diskussion zwei ganz tolle Gäste eingeladen und die sitzen hier tatsächlich im Studio, ganz analog. Die Frau, die mir gegenüber sitzt, ist Pfarrerin in Sumiswald. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren drei Töchtern lebt sie dort im Pfarrhaus. Was sie als Pfarrerin, Seelsorgerin und Kolumnistin so tut, das teilt sie gerne auf Instagram mit ihren über 2000 Followern. Mirja Zimmermann-Oswald, schön bist du da.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Mein zweiter Gast hat fast 6000 Follower auf Facebook und auf Instagram stellt er sich ziemlich kreativ vor, nämlich als Familienvater, systematischer Theologe, popkultureller Allesfresser, Kulturhermeneutiker, Gesellschaftsanalyst, Kirchenliebhaber und Pastorenflüsterer. Er ist Co-Leiter des RefLab in Zürich, Manuel Schmid. Herzlich willkommen.
Ja, schön hier zu sein, danke.
Ja, online haben wir ja alle eine ziemlich kurze Aufmerksamkeitsspanne. Deswegen habe ich gedacht, dass wir am Anfang des Podcasts vielleicht eine kleine Schnellfragerunde machen.
Reflexiv.
Mirjam, wenn du dich selbst googelst, dann?
Dann kommen relativ viele Dinge über mich, genau. Das ist manchmal spannend und manchmal auch amüsant, weil natürlich nicht alles stimmt.
Und bei dir, Manu?
Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Also das... echt, ich bin vielleicht auch zu wenig eitel für solche und zu sehen. Oder ich scheue das Resultat irgendwie und mag gar nicht sehen, was da alles auftaucht.
Frag mal, ChatGPT ist auch toll.
Ja, genau.
Wäre Jesus heute auf Social Media, würde er?
Genau das Gleiche tun, wie er damals getan hat, den Menschen ein Vorbild sein.
Was meinst du, Manu?
Ich glaube, er würde auch in einer guten Weise provozieren und den richtigen Leuten auf die Füße stehen. Das ist ja die große Kunst. Ich stehe manchmal auch Leuten auf die Füße, aber stelle dann im Nachhinein fest, es waren die Falschen.
Ja, da stecken wir jetzt schon mittendrin, so im Thema digitaler Glaube und digitale Kirche. Ich habe dazu noch eine kleine Reflexion mitgebracht.
Reflektor.
Kirche im digitalen Raum meint, dass bestehende kirchliche Angebote digital erweitert werden, etwa durch Livestreams, Online-Andachten oder Social Media. Der digitale Raum dient dabei als Verlängerung des analogen Kirchenraums. Digitale Kirche dagegen versteht das Digitale als eigenen Ort. Eine soziale Wirklichkeit, in der Menschen leben, glauben, zweifeln. Hier entstehen neue Formen von Gemeinschaft, Liturgie und Seelsorge, oft experimentell und partizipativ. Heute reden wir über beides. Ja, Mirja und Manu, wie ist das denn eigentlich ursprünglich mal dazu gekommen, dass ihr über Glauben und Religion auch online sprecht?
Ich denke, bei mir war tatsächlich wie bei vielen von meinen KollegInnen die Pandemie so ein Initialzündungsmoment. Nicht, dass ich vorher auch schon Social Media gemacht hätte, aber dann ist es wirklich so zu etwas geworden, eine Form, in der ich wirklich Glauben eben teilen kann, in einer Zeit, in der man sich nicht analog treffen konnte oder nicht treffen durfte.
Ja, ich bin auf Facebook praktisch seit es Facebook gibt. Also ich habe vor, keine Ahnung, 17 Jahren oder so, habe ich meinen Account gemacht und habe das immer so ein bisschen als öffentliches Tagebuch verstanden, auf dem ich eigentlich ganz vieles festhalte, Banales und Tiefes. Ernsthaftes, Humorvolles, Provokatives, Nachdenkliches und so. Und ich habe das auch immer, ich habe das nie getrennt, irgendwie Beruf und Privat und so weiter, sondern ich habe einfach alles Mögliche gepostet, Dinge, die mir wichtig geworden sind. Auch natürlich dann Glaubensdinge, weil das ist Teil meines Lebens, beziehungsweise das trägt mich auch und das ist mir dann auch wichtig. Aber da kommt quasi zwischen zwei frommen Posts, kommt dann irgendein ein doofes Video oder irgendwie was, da habe ich nie recht nie groß unterschieden und halte das eigentlich bis heute so, ob es die allerbeste Strategie ist, weiß ich nicht, aber irgendwie hat es sich so eingebürgert und ich höre auch immer wieder von Leuten, dass sie das irgendwie schätzen, so irgendeine Anekdote aus dem Familientisch, etwas Witziges, was die Kinder sagen und dann wieder von mir aus ein Podcast, den ich aufgenommen habe oder ein Zitat, auf das ich gestoßen bin oder so. Ja, ich versuche Anteil zu geben an meinem Leben, an meiner Person, soweit es möglich und angemessen ist.
Naja, geht dir das auch so?
Ja, also spannend finde ich, als ich es begonnen habe auf Social Media, war es noch viel privater bei mir. Ich hatte dann auch Familienfotos. Gut, ich habe eigentlich nie die Gesichter der Kinder gezeigt. Da war ich von Beginn weg ziemlich strikt. Und das habe ich jetzt schon viel klarer getrennt. Also gerade auf Instagram ist mein Account wirklich ein Account, auf welchem ich als Pfarrerin da bin. Das heißt nicht, dass ich gar nichts mehr Persönliches teile. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte wirklich ansprechbar sein. Ich möchte authentisch sein. Menschen, die mit mir unterwegs sind, sollen auch erfahren, was mich bewegt in meinem Leben. Das gehört für mich analog und digital dazu, das gemeinsam Erfahrungen teilen, Glaubensgeschichten teilen, gemeinsam hoffen, zweifeln, beten. Das ist mir nach wie vor oder ist mir einfach jetzt noch viel stärker ein Anliegen, dass ich dort den Fokus lege auf einer seelsorgerlichen Ebene.
Also du nimmst schon die Unterscheidung, das ist persönlich oder und das ist privat.
Nicht? Privat, das würde ich jetzt mal sagen, dass ich gar nichts mehr poste, weil ich es eben, wie du vorhin gesagt hast, es ist nicht angemessen im Zusammenhang mit dem, was ich sonst noch poste. Und ich glaube, es gibt keinen Mehrwert. Zudem möchte ich wirklich auch meine Familie ein Stück weit schützen und mich selber, dass ich nicht zu viel im Privates hergebe. Und nichtsdestotrotz ist mir wirklich wichtig, das Persönliche beizubehalten.
Ja, ich denke, es gibt verschiedene Strategien oder verschiedene Arten, damit umzugehen, die alle irgendwo ihre Tücken oder auch ihre Herausforderungen haben. Bei mir ist das so gewachsen. Ich bin als Privatperson quasi auf Facebook und habe dann alles Mögliche geteilt und habe das so beibehalten. Ich habe auch die Kinder ganz oft gezeigt, viele Kinderbilder und so vor 15 Jahren. Als unsere Kinder oder unser Sohn ganz klein war, da war das noch nicht so Thema und zumindest nicht in meinem Umfeld so und ich habe da auch nicht großartige Probleme drin gesehen. Je älter sie wurden, desto seltener ist das dann geworden und heute poste ich von ihnen nichts mehr, weil die wollen das natürlich gar nicht. Ich würde ja selbstverständlich fragen, mach das auch ab und zu und dann immer so, nee, Papa, lass mal und so. Und auch wenn ich jetzt irgendwie in Textform Anekdoten aus der Erziehung oder aus dem irgendwie Gespräche am Esstisch und so, das mögen sie auch nicht so, weil viele Eltern KlassenkollegInnen unserer Kinder sind auf Facebook, sind mit mir befreundet und wenn die dann angesprochen werden, so quasi, hast du da den Spruch rausgehauen gestern und so, das finden die nicht cool. Das ist dir wahrscheinlich auch so gegangen, Mirja. Man lernt wahnsinnig viel in der Praxis des Postens und der Selbstoffenbarung und der Selbstmitteilung. Und dann manchmal postet man etwas und denkt sich nichts dabei und ist völlig verblüfft, was welche auch teilweise aggressiven und unflätigen Antworten kommen. Teilweise würde ich heute noch sagen, da hat einfach jemand eins an der Waffel gehabt. Also ich nehme nicht alles auf mich. Ich bereue nicht jeden Post, der aggressive Reaktionen erzeugt hat. Aber ich habe auch gelernt zu merken, okay, das kannst du am Stammtisch sagen, das kannst du bei deinen Freunden sagen, das kannst du am Familienfest vielleicht noch sagen, aber mit 5.000, 6.000 Leuten, die das sehen und ich mache ja alles auf öffentlich, das kann jeder sehen, der auf Facebook ist und da gehen bestimmte Dinge einfach nicht mehr, weil da so viele Perspektiven zusammenkommen. Also ich treffe einen Freund, nach 15 Jahren wieder in Basel am Bahnhof und trinken einen Kaffee zusammen und sagen, jetzt noch ein Selfie. Und ich mache ein Selfie im Starbucks mit ihm. Und dann hagelt es plötzlich Kommentar, wie kannst du es wagen, im Starbucks? Kaffee, weißt du eigentlich, unter welchen Bedingungen dieser Kaffee angebaut wird in Südamerika? Und ich denke, meine Fresse, ich habe doch nur einen Freund getroffen und mich gefreut über das Wiedersehen und ein Selfie geteilt. Und plötzlich irgendwie springt einer da drauf und dann macht es, da kommen Kommentare.
Ja.
Also, ja, man kann.
Also, warte, es gibt Fettnäpfchen, viele, viele Fettnäpfchen, in die man hineintreten kann. Mir geht dir das manchmal auch so, die Leute kommen auch mit einer bestimmten Erwartungshaltung, oder? Ah, sie ist doch Pfarrerin, wie kann sie nur, oder so?
Ja, absolut. Und es gibt so wie verschiedene Aspekte an diesem Punkt. Also das eine ist, manchmal braucht es Zeit, um eine Anekdote bringen zu können. Ich habe gemerkt, bring niemals eine Anekdote gerade unmittelbar, nachdem sie passiert ist, weil dann können trotzdem man das Gefühl hat, es ist so stark anonymisiert, dennoch Leute aus dem Dorf oder aus dem eigenen Umfeld ja rückverfolgen oder zurück darauf schließen, wer gemeint ist. Und deshalb habe ich wirklich begonnen, wenn ich irgendwelche Anekdoten erzähle oder auch Erlebnisse, berührende aus meiner Arbeit, dass ich sie immer zeitversetzt bringe. Das ist das eine. Das andere, was ich gemerkt habe, ist auch, es kommt sehr darauf an, wie reichweitenstark der Beitrag ist, den man bringt. Ich hatte einen Beitrag, der ging total viral. Da habe ich bis heute eben 250.000 Views. Und es war so wirklich inhaltlich leer eigentlich. Es ging um Klischees und Pfarrpersonen und darum, was die anziehen. Und dann hab ich so, zu Beginn sieht man mich so in einem typisch klerikalen Gewand, sage ich jetzt mal, mit Collar und irgendwie dem Spruch, wie man sich vorstellt, wie Pfarrpersonen bei der Arbeit aussehen, und anschließend ein Bild, wie ich mit den KonfirmandInnen durch den Wald renne und wie es dann auch aussehen kann. Und das ist schon alles. Unter diesem Post, da war wirklich so viel Sexismus, also von den üblichen Frauen dürfen nicht Pfarrerin sein.
Echt?
Ja, wirklich. Was maß die sich an, und auch, es sei strafbar, dass ich ein Collarhemd trage, und wirklich ganz wilde Geschichten, wo ich dann wirklich auch teilweise Posts löschen musste, weil ich das nicht auf meinem Profil haben wollte und weil ich es wirklich auch nicht konstruktiv fand. Wenn konstruktive Kritik kommt oder Anfragen, lasse ich die Kommentare stehen und versuche dann auch öffentlich darauf einzugehen und zu antworten, weil mir ist Dialog wirklich sehr wichtig. Und ich finde, man darf gewisse Dinge bei mir in der Kirche, im Glauben, wie auch immer, darf man kritisieren oder hinterfragen, aber es muss mit Anstand geschehen. Und in diesem Fall, es ging wirklich nur auf meine Person und auf mein Äußeres.
Das ist auch verletzend. Ich habe auch ein paar Dinge erlebt oder immer wieder, die ich wirklich als verletzend empfinde, auch wenn Leute einem zu nahe treten oder in einer Art und Weise, eben wie du das gesagt hast, auf den Mann oder auf die Frau spielen, die einem irgendwie angeht. Das Internet ist ein verrückter Ort. Dann hat man halt auch mal einen gestörten Kommentar auf der eigenen Timeline und so. Aber wenn das Leute sind, mit denen man ein Stück Leben geteilt hat und die aufgrund einer einzigen Aussage mir dann zum Beispiel den Glauben absprechen oder sagen, du hast die Seite gewechselt, du kniest dich vor dem Zeitgeist nieder, du gehörst zur abgefallenen Kirche der Endzeit und was ich... Also ja, die verrücktesten Kommentare von Leuten, die ich als Pastor 15 Jahre begleitet habe. Und das ist schon, das tut mir immer viel mehr weh, als wenn irgendein dahergelaufener, dessen Namen ich nicht kenne und dem ich nie begegnen werde, jetzt einen schlechten Tag hat und dann irgendwie mich da ankotzt in der Kommentarspalte. Dann denke ich, lass mal gut sein.
Also ihr seid beide schon sehr exponiert sozusagen. Das hat eben seine Nachteile, es hat auch, aber denke ich, sicher auch seine schönen Seiten. Mehr, ich fand das so schön, als du in einer Doku warst von SRF und sie haben dich gefragt, ja, was ist denn eigentlich das Ziel dieser Online-Präsenz? Du müsstest das ja nicht machen. Das wurde auch gesagt, du wirst dafür natürlich auch nicht extra bezahlt. Ne? Du siehst das einfach so als Mittätigkeit von deinem Pfarrerin-Dasein. Dann hast du geantwortet, ja, ich möchte dieser Kirche irgendwie ein Gesicht geben. Ja, würdest du das heute auch noch so sagen?
Ja, ich denke, das ist schon sehr ein starker Grund für mich. Ich möchte wirklich der Kirche ein Gesicht geben. Kirche ist oftmals oder wird oftmals verbunden mit einem alten, verstaubten Gebäude oder mit einer verstaubten Gemeinschaft oder mit verstaubten Ansichten. Ich denke, Kirche ist so viel mehr. Kirche ist so viel mehr auch als Sonntagmorgen-Gottesdienst. Kirche ist unterdessen so vielfältig unterwegs. Es gibt Quartierprojekte, es gibt in verschiedenen Dörfern tolle Angebote von der Kirche, von Menschen aus der Kirche. Und so möchte ich auch in den sozialen Medien eben der Kirche ein Gesicht geben und auch eine Möglichkeit, ansprechbar zu sein. Weil ich denke, dort liegt auch unsere Stärke, dass wir da sind für Menschen und dass wir angesprochen werden dürfen, dass uns Fragen gestellt werden dürfen, dass uns Anliegen gebracht werden dürfen. Wir wissen ja auch nicht auf alles eine Antwort. Ich glaube, das ist auch noch wichtig zu sagen. Aber dennoch denke ich, können wir wie miteinander einen Weg gehen und vielleicht noch um Antworten ringen.
Aber hast du denn keinen Promo-Deal mit dem Collar-Hemd-Hersteller? Wenn das schon so viele Klicks generiert?
Leider nein.
Aber ist man nicht auch ein bisschen eitel und schaut manchmal so auf die Followerzahlen und denkst, ach, geil, jetzt habe ich wieder 30 neue, oder?
Also bei mir ist es anders. Du bist ja eigentlich Influencerin, so als Pfarrerin. Und das bin ich ja, ich verstehe mich nicht als Influencer. Ich habe quasi einfach ein uraltes Facebook-Profil. Ich glaube, ich habe ein bisschen anderes Selbstverständnis. Und auf Facebook ist es ja eh anders. Da hast du eine, da ist das bei 5000 Freunden gedeckelt. Und dann spielt es irgendwie keine Rolle mehr. Da hast du einfach, du hast dann jetzt, habe ich 6000, wie sagt man denen jetzt, Likes oder so.
Ja, Leute, hier folgen so.
Als öffentliche Person gibt es ein Profil, wo man über 5000 dann, und aber es ist, also ich würde jetzt nicht verleugnen, wenn man einen Post macht, den man auch wirklich gut findet, etwas sagt, von dem man überzeugt ist oder etwas witziger, sondern was auch immer, dann ist es natürlich geil, wenn man merkt, das haben jetzt ein paar hundert Leute geliked und gesehen und so. Also das ist
es ist für mich ein Unterschied, was ist mir wichtig? Geht es mir um Reichweite? Geht es mir um eine Interaktion? Geht es mir darum, geliked zu werden, sage ich jetzt mal? Weil ich merke, bei den unterschiedlichen Beiträgen kann es wirklich sehr variieren. Und da habe ich eben Beiträge, die inhaltlich vielleicht auch nicht, auch solche, die etwas hergeben, und die sind dann unglaublich reichweitenstark. Und dann habe ich aber Beiträge, die werden nicht von mehreren 10 oder 100.000 Leuten gesehen, aber ich habe darunter eine wirklich berührende Diskussion. Ich glaube, vor einem Jahr hatte ich etwas zum Thema Konfirmationen, wie wir das Thema wählen, gepostet, und darunter haben dann an verschiedene Menschen von ihren Konfsprüchen erzählt, und eine hat mir dann ihren Konfspruch erzählt und wir haben dann gemeinsam entschlüsselt, was er bedeutet, und sie hat gesagt, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren, 20 oder so, nachdem sie konfirmiert wurde, habe sie jetzt das erste Mal ihren Konfvers verstanden. Und das ist, weshalb ich Social Media mache, das, und nicht für 250.000 Views. Auch wenn, natürlich, es ist toll, das zu sehen, wenn etwas das gefällt, aber das ist nicht, weshalb ich es mache.
Ja, und oft ist es ja auch so eigentümlich überkreuzt, dass eigentlich die banalsten Dinge die meiste Reichweite erreichen. Man hat irgendeinen blöden Furz gepostet, irgendwas, und die Leute kriegen sich nicht mehr ein und es wird geteilt und geliked und kommentiert, und dann teilt man irgendetwas, was einem total wichtig ist, und da kommt einfach so Grillenzirpen, oder dann ist einfach irgendwie Stille am Hang, oder? Und da fängt ja Leute.
Bei diesen sind es eben 2000 Leute, die dir folgen. Ich nehme an, das sind ja nicht alles die Einwohner von Sumiswald. Weißt du, wer die Leute sind und warum sie das interessant finden, was du machst?
Also es gibt Leute, die kenne ich natürlich. Es gibt Freundinnen und Freunde, die schon lange mit mir unterwegs sind. Es gibt Menschen aus dem Dorf, aus der Region. Aber es gibt ganz viele, die ich tatsächlich nicht kenne. Jetzt habe ich wirklich gerade kürzlich etwas gepostet, auch wieder zur Konfirmation. Das scheint wirklich ein Ding zu sein. Und plötzlich folgen wir über 60 Personen mehr. Ich ging da nachsehen, wer das ist, konnte aber tatsächlich, also es sind reale Accounts, das ist ja auch wichtig. Manchmal hat man so die Bots, die kommen auch manchmal. Ich denke, es sind Menschen, die auch mit Sinnfragen unterwegs sind. und es spannend finden oder berührend, auch eben online Glauben teilen, über Glauben zu hören oder irgendwie noch den Anschluss mit Kirche, aber eben in einer anderen Form halten zu können.
Zu deiner Frage, die du gestellt hast, oder das, was du zum Gesicht der Kirche bei Miriam gesagt hast, ich verstehe jetzt meinen Social Media Account nicht unbedingt als eben, das hat für mich nicht ein institutionell oder eine nicht das Gesicht der Kirche, aber es ist für mich auch sehr wichtig, mein Glaube und meine Religiosität und meine Überzeugungen auch auf den sozialen Medien sichtbar und greifbar werden. Es wäre für mich unnatürlich, das da rauszuhalten, weil die Menschen dort sind und weil ich dort bin. Mhm. Ich möchte dort, wo die Menschen sind, auch irgendwo etwas von mir teilen. Und es hat für mich jetzt nichts Strategisches oder nichts quasi Missionsstrategisches, dass ich sage, ich finde Social Media eigentlich scheiße, aber weil da jetzt jeder unbedingt auf die mir, naja, dann auf diesen Medien, dann mache ich mir halt auch einen Account und so, sondern es hat etwas Intrinsisches. Ich finde das irgendwie toll, es macht mir Spaß, aber es hat für mich auch etwas ganz Natürliches, dort zu sein, wo die Menschen sind. Ich glaube, es wäre eine sträfliche Vernachlässigung, wenn die Kirche und die ChristInnen sich aus dem Internet, aus den sozialen Medien zurückziehen würden. Da würde man den Menschen auch etwas schuldig bleiben irgendwie.
Ja, absolut. Also ich finde auch, wir haben eine Verantwortung als Kirche, als Kirchenmenschen, als Menschen, die im Kirchenkontext arbeiten. Wir haben eine Verantwortung, in den sozialen Medien präsent zu sein. Weil wenn wir es nicht sind, überlassen wir die Spielwiese oder die Spielwiesen ja auf den verschiedenen Plattformen einfach anderen.
Ja.
Und wir müssen nicht immer davon sprechen, dass wir eine politische oder gesellschaftliche Verantwortung haben, uns dann aber aus den sozialen Medien raushalten.
Aber im Moment ist es ja eher so der gegenteilige Trend, dass man denkt, oh, es gibt so viele religiöse Angebote auf Social Media und man versucht da immer mehr noch reinzugehen. Auch die reformierte Kirche will da stark mitmischen. Ihr mit dem RefLab zum Beispiel, ihr seid ja voll digital unterwegs.
Ja.
Spürt ihr da auch so die Aufmerksamkeitsökonomie? Und
ja, also wir spüren das natürlich schon und wir führen ja auch, wenn ich jetzt für RefLab spreche, nicht für meinen Facebook-Account, wir führen ja auch Statistik über Reichweite, auch für unsere Podcasts und so weiter. Und das ist nicht die einzige Kennzahl, die uns interessiert, aber es ist eine der Kennzahlen, mit denen wir auch, der wir auch ablesen können, ob wir wirklich bei den Leuten ankommen. Wenn Leute das sehen, wenn Leute das liken, wenn Leute das kommentieren, am interessantesten sind für uns immer noch die qualitativen Geschichten, wenn wirklich Leute zurückschreiben und Rückfragen stellen, sogar physische Treffen zustande kommen und so. Es ist schon auch so, dass wir natürlich auch auf die Zahlen achten und dass da natürlich jetzt der Markt auch irgendwo eine gewisse Sättigung erreicht hat und alle möglichen, ja auch der Podcast-Markt, da ist so viel gegangen die letzten Jahre, weil die Schwelle da zu starten so niedrig ist. Und das ist bei Social Media auch so. Also man lädt eine App herunter und zack, ist man dabei, oder?
Also du spürst die Konkurrenz.
Ja, aber ich finde das, also ich würde es jetzt nicht als Konkurrenz bezeichnen, wenn jetzt irgendwie ein befreundetes christliches Netzwerk, andere Kirchen, andere InfluencerInnen, Pfarrpersonen, wenn die jetzt durch die Decke gehen, da freue ich mich einfach mit. Und meistens ist es ja auch so, es ist ja kein Nullsummenspiel. Es ist ja nicht so, wenn Miria jetzt 60 Follower mehr hat, dann gehen die bei uns weg oder so. Das ist ja meistens nicht, sondern es ist sogar eher, es gibt eher so Cross-Pollinations. Es gibt so quasi so gewisse gegenseitige Bestärkungseffekte, sodass das ist ja auch ein Ökosystem, so diese christlichen Insta-Accounts und so. Und das, also ich sehe das nicht so als Konkurrenz. Es macht mir viel mehr Sorgen, wenn so Andrew Tate-Typen, so Manosphere-Typen, wenn die bei Jugendlichen und bei Teenagern wirklich solche Reichweiten erreichen. Da wird es mir flau im Bauch.
Ja, genau, eben deshalb, wegen solchen Accounts müssen wir dort auch mit dabei sein, nur schon damit wir eine Ahnung davon haben. Was ich noch ergänzend sagen wollte, es geht ja nicht nur darum, Beiträge zu kreieren und sein eigenes Angebot unter die Leute zu bringen. Es ist ja eben nicht ein, wie man so schön sagt, One-to-Many-Communication, sondern Social Media ist ein One-to-One-Communication. Also man ist in einem Dialog. Es geht darum, miteinander zu sprechen und eben vielleicht auch mal bei anderen etwas zu kommentieren, auf anderen Accounts ins Gespräch zu kommen und nicht nur auf seinen Account fokussiert zu sein.
Ja. Ja, und das ist also, um das noch im Rückblick auf die letzten 5 Jahre RevLab zu sagen, das haben wir massiv unterschätzt. Also wir sind gestartet mit 12 verschiedenen Podcast-Formaten. Wir haben auf Social Media überall Insta, Facebook, damals noch Twitter. Wir haben das Ding geschoben und gepostet, was das Zeug hält, als gäbe es kein Morgen. Und dann gemerkt, oh. Und wir haben noch den Claim gesetzt und RevLab, less noise, more conversation. Also weniger Lärm, mehr Unterhaltung, mehr Konversation. Und dann ist sie gekommen, die Konversation. Die Leute schreiben und posten und kommentieren und so. Und wir merken, wir kommen da gar nicht hinterher. Das ist wirklich, und wir haben ja auch den Anspruch an uns gehabt, wir möchten auch eine Community stiften. Wir möchten nicht nur ein Redaktionsbüro sein, das Inhalte rausknallt in Stundentakt, sondern wir wollen mit Leuten ins Gespräch kommen. Und das kostet Zeit und Aufmerksamkeit und Energie. Und das habe ich, ehrlich gesagt, haben wir das ein bisschen zu wenig eingepreist. Und bis heute ist es eine Herausforderung, danach zu kommen.
Habt ihr denn ein Rezept gefunden, von dieser Online-Community auch zu einer Offline-Community zu kommen oder am besten zu einer Hybriden?
Also wir hatten in dem Sinn nie das Ziel, eine Online-Community in eine analoge zu überführen oder für eine analoge Community zu gewinnen. Es gibt natürlich Kontakte, die dann auch zu analogen Treffen führen, gerade wenn Leute aus der Region sind. Wir haben aber etwa die Hälfte unserer FollowerInnen und HörerInnen sind aus Deutschland, Österreich, Berlin, München, whatever. Mit denen trifft man sich nicht mal eben zum Kaffee, aber wenn Leute aus der Region sind, habe ich schon viele getroffen. So Community-Anlässe haben wir auch schon gemacht, aber nicht im Anliegen, das jetzt zu verstetigen und quasi eine physisch analoge Kirchengemeinschaft zu gründen.
Aber solche Projekte gibt es, ja.
Gibt es, ja, ja.
Genau, also zum Beispiel das Netzkloster gibt es hier. Ja. Es gibt Brot und Liebe zum Beispiel.
Aber das ist ja auch online.
Genau.
Und ich glaube, es ist, Social Media ist auch ein Stück weit falsch verstanden, weil ich höre das immer wieder, ja, wie kann man dann von der Online-Community irgendwie Profit schlagen im Analogen? Und ich glaube, das ist wie, wir sprechen viel über Zielgruppen und das ist einfach nicht dieselbe Zielgruppe, die ich online erreiche, wie ich sie analog erreichen, das ist auch absolut in Ordnung so. Das ist weder mein Anspruch, dass ich jetzt irgendwie mehr Menschen in den Gottesdienst bringe oder irgendwie, das ist ja vielleicht so in den Köpfen, sondern die Idee ist ja wirklich, ein anderes Gefäß zu schaffen und das sind dann auch andere Leute, die es anspricht. Aber analog habe ich hier auch ein total unterschiedliches Zielpublikum. Wenn ich ein Angebot für die ganz Kleinen mache, kommen da Familien mit Kleinkindern und da kommen auch nicht dieselben Leute, wie wenn ich einen Seniorinnen- und Seniorennachmittag ja vorbereite.
Aber da müssen wir, glaube ich, auch ehrlich in die Zukunft schauen, wenn wir jetzt quasi sehr viele Mitglieder verlieren würden. Ist das dann in Zukunft so, dass die Kirchenbänke leer sind und unsere Online-Communities sind voll?
Ich weiß nicht, ob sich das gegenseitig ausschließt oder ob der Zusammenhang so ist, aber ich denke schon, dass natürlich die Anzahl derer, die jetzt an einem klassischen, traditionellen, reformierten oder katholischen Gottesdienst mit Orgeln und Kirchenbänken teilnehmen, dass die Anzahl derer weiter schrumpfen wird. Also die Milieus, aus denen sich die Kerngemeindemitglieder rekrutieren, das sind schrumpfende Milieus gesellschaftlich, also da gibt es immer weniger von. Und andere Milieus, die vielleicht offen sind oder wären für spirituelle Fragen, für Glaubensfragen, die sich sogar selbst, die noch Mitglied sind in der Kirche, sich als Christinnen verstehen oder so, das sind oft Leute, die würden sich in einem traditionellen Gottesdienst oder wenn es das überhaupt gibt, in einem klassischen reformierten Gottesdienst vielleicht gar nicht so wohlfühlen. Und dann muss man sich analog überlegen, wie kann man eigentlich so das Spektrum ausweiten? Wie kann man noch mit anderen Menschen in Berührung kommen? Wie kann man sie begeistern, wenigstens ab und zu irgendwie auch physisch aufzukreuzen? Und digital kann man sich das selber auch überlegen, welche Menschen erreichen wir und wie können wir eine Art von Community, von Gemeinschaft, von Begleitung oder so, wie können wir das leben auf im digitalen Raum? Das wird vielleicht nicht so nahe und verbindlich sein, wie das jetzt in einer, wie das jetzt regelmäßige Kirchengottesdienstbesucher oder so pflegen. Aber es ist auch wichtig in einem, ich sage jetzt mal, in einem weiteren konzentrischen Kreis, dass man mit Menschen in Berührung kommt und dass Leute dir jetzt, Mirja, folgen können oder anderen Leuten und sagen, da finde ich etwas, was so meine spirituellen Fragen irgendwie anregt und manchmal auch beantwortet und da finde ich etwas, was mir gut tut und so. Vielleicht kommen die, werden die nie zu regelmäßigen Sonntagsgottesdienst besuchen.
Aber ich finde ja spannend, dass wir schon wieder über die Sonntagmorgen-Gottesdienste sprechen. Es ist ja so klischiert, weil wirklich Kirche ist so viel mehr. Und Kirche ist einfach bei weitem nicht Sonntagmorgen-Gottesdienst. Und ich glaube, wir tun uns da keinen Gefallen, wenn wir davon sprechen, gibt es Kirche noch und wir meinen Sonntagmorgen-Gottesdienste mit Orgel und mit einer klassisch reformierten Liturgie. Weil.
Aber die Gottesdienste, die gibt's.
Die gibt es absolut.
Aber man könnte natürlich das, was er gesagt hat, auch ergänzen mit ein kirchliches Angebot besuchen. Ob das jetzt für Kinder ist, für Seniorinnen, für Männergruppen, Frauengruppen. Das ist ja ähnlich.
Ja, aber ich sehe schon einen Unterschied. Also wenn wir als Kirche ein Projekt machen, sei es zum Beispiel, wir haben im Frühjahr immer so eine Kinderwoche, die wir anbieten. Und da kommen wirklich ganz viele Kinder aus dem Dorf, die sind weder Mitglied in Kirche, klar, es gibt auch solche, die Mitglied sind, noch haben die groß Berührungspunkte, aber da sind vielleicht die Eltern froh, dass die Kinder beschäftigt sind oder die Kinder freuen sich auf das Thema, was auch immer. Wir haben ein Angebot, wir haben ein Asylzentrum im Dorf, wir haben den Kaffeetreff für allerlei Kulturen, nennt sich das, wo wir so einen Begegnungsort schaffen, wo sich Menschen treffen können aus dem Dorf, aus dem Zentrum, um eben auch Vorurteile abbauen zu können. Wir haben bei uns so viele Vereine, die von der Kirche unterstützt werden. Das alles ist auch Kirche. Und ich glaube nicht, dass das ein Verfallsdatum hat.
Aber glaubst du, durch deine Arbeit Social Media mäßig, tust du manchmal die Schwelle senken, die man hat, weil durch diese Kirchentür zu gehen oder in das Begegnungszentrum oder so?
Also spannend finde ich, was die MIDI-Studie ergeben hat. Mhm. Dort haben sie eben abgeklärt, inwiefern das Mitgliederverhalten und die Social-Media-Aktivität von Pfarrpersonen einen Zusammenhang hat. Und es konnte eigentlich aufgezeigt werden, dass zwar nicht unbedingt neue Mitglieder gewonnen werden können, aber dass eben einige, die gegangen werden, nicht gehen. Ja, die Idee, weiterhin online zu bleiben, vielleicht ein wichtiger, ich glaube, es ist ein Lieblingsbegriff von Stefan Hütte, Interpassivität, dass Menschen auch Anteil haben können an etwas, an dem sie nicht teilnehmen. So, früher gab es ja diese Sitcoms und dann wurden so Lacher eingespielt und dann musste man lachen wegen diesen Lachen. So, das ist eigentlich mit Interpassivität gemeint. Oder ein Beispiel aus dem Kirchenumfeld. Ich habe da irgendwie eine Mini-Predigt gemacht, habe das auch auf den WhatsApp-Status gestellt. Und dann hat mir jemand aus dem Dorf geschrieben, hey, ich bin nicht in den Gottesdienst gekommen, das ist nicht ihr Ding, aber ich habe die Kirchenglocken gehört und ich war in Gedanken bei euch. Und das fand ich so schön, einfach für auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt in die Kirche gehen wollen, aber doch teilnehmen können an dem Ort, wo sie sind.
Und Social Media ist so ein bisschen auch verschrien als so das bisschen oberflächliche Medium. Also denkst du jetzt, wenn du eine Predigt von der Kanzel hältst oder wenn du die als Reel abfilmen würdest oder als kleine Mini-Predigt, hat das die gleiche Überzeugungskraft?
Ich denke, es ist nicht relevant, wo das, also Verkündigung ist Verkündigung. einfach die Form ist eben anders. Also ich kann nicht eine, okay, ich prediere nie 20 Minuten, 12 Minuten maximal, so lange die Aufmerksamkeitsdauer eines normalen Menschen. Genau, und so lange prediere ich nicht auf Instagram, weil das hört definitiv niemand. Und eben dann ist es dann die Kunst, die, sage ich jetzt mal, die ausführliche Predigt kurz zusammenzufassen und dann vielleicht so, dass sie dann wie weiterverwendet werden kann und nochmals in einem neuen Format auch kommen kann. Hilft mir tatsächlich auch, und das habe ich spannend gefunden, als ich das gemerkt habe, wenn ich wie meine Predigt geschrieben habe für den Sonntag, für den Gottesdienst, den klassischen oder auch nicht klassisch, wie auch immer, und ich mir dann nochmals so vielleicht am Donnerstag vorher überlege, und was ist jetzt genau das, was ich sagen möchte, das dann konzentriert nochmals eben als Mini-Predigt zusammenfasse und dann nochmals zur ausführlichen Predigt gehe und diese nochmals daran schärfe.
Ich sage aber auch nicht, dass man jetzt einen Unterschied machen kann im Blick auf die Tiefe oder Überzeugungskraft einer Predigt von der Kanzel und einer Instagram-Predigt oder Input. Ich glaube natürlich, dass es einen Unterschied macht, in welchem Raum, in welchem Kontext, auf welchem Medium man etwas sagt. Das ist, the medium is the message, das ist ein fundamentales kommunikationstheoretisches Prinzip und das da glaube ich ganz fest dran. Also man kommuniziert immer mit dem Medium, transportiert man auch bestimmte Botschaften mit. Das heißt aber nicht, dass eine Insta-Predigt oder ein Insta-Input weniger tief sein müsste, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich am Sonntagmorgen auf der Sonnenterrasse mit mir alleine sitze und auf dem Handy die Miria für 3 Minuten anhöre oder ob ich bei ihr im Gottesdienst bin und vorher mit Leuten spreche und ihr nachher die Hand schüttle und keine Ahnung, noch Abendmahl hatte und noch den Geschmack des Weins auf der Zunge. Und so. Natürlich macht das einen Unterschied, aber das, ich würde auch nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Ich finde, diese Unterscheidung, die man oft bei Leuten, die jetzt nicht Digital Natives sind, die nicht digitale Eingeborene sind, da begegnet mir das immer wieder, dass man sagt, ja, ist es quasi real oder ist es nur digital? Ist es analog oder ist es nur digital? Vor digital ist dann immer so dieses nur, und ich glaube, digital, das ist ja Teil unserer Realität. Das ist ja in dieser Welt, das ist nicht in einer anderen Welt, das ist in dieser Welt, bin in der Stadt. Und ich habe jetzt zum Beispiel das Brot und Liebe erwähnt, da ist ja eine gute Freundin von mir, die Birgit Mattausch, mit beteiligt, und ich habe sie über Facebook-Kommentare, Konversationen vor irgendwie 6 Jahren kennengelernt. Dann haben wir uns super verstanden und haben über Jahre hinweg eine Freundschaft gepflegt, und ich kann wirklich sagen, sie ist eine meiner allerbesten Freundinnen. Und es ist 3 oder 4 Jahre gegangen, bis wir uns zum ersten Mal live irgendwo gesehen haben. Dann ist sie an ein Netzwerktreffen in die Schweiz gekommen und ist aus dem Zug gestiegen, und ich habe sie zum ersten Mal umarmt. Ich glaube, das war eine ganz reale Freundschaft, die ich schon digital mit ihr hatte. Und doch habe ich mich natürlich gefreut wie Bolle, sie physisch aus diesem Zug steigen zu sehen. Das war auch etwas Besonderes. Beides stimmt.
Ja. Also es kann eine echte Verbindung geben. Ich glaube, diese feste Unterscheidung online, offline, die bringt uns auch gar nicht weiter.
Na.
Letztendlich, die Menschen leben beides. Ihr habt ja beim RefLab, Manu, auch so einen schönen Ausdruck. Ihr stellt euch vor als digitales Lagerfeuer. Also ein Lagerfeuer ist ja eigentlich was, wo man zusammensitzt, man schwatzt, man spielt vielleicht ein bisschen Gitarre, brätelt noch ein bisschen. Es geht also stark um Gemeinschaft, und das klappt auch digital, da bist du der Überzeugung.
Ja, das klappt schon, und wir haben das, der Metaphorik des Lagerfeuers sind ausgiebige Diskussionen vorangegangen. Und ich finde aber inzwischen, ich habe ein bisschen gefremdet am Anfang, und ich habe mich aber sehr angefreundet mit dem Bild, weil ich einerseits die Wärme dieses Bildes sehr schätze. Also es ist eben gerade entgegen der Idee, dass alles, was digital ist, irgendwie kalt ist, irgendwie nur aus Einsen und Nullen besteht, irgendwie distanziert. Ein Lagerfeuer ist etwas Warmes. Und ich glaube, Menschen erleben das auch. Wir haben ein RefLab-Festival gemacht letztes Jahr. Das findet dieses Jahr im September wieder statt, übrigens, kleiner Werbeteaser. Und da sind Leute zu mir gekommen, haben mir praktisch unter Tränen gesagt, sie hätten ohne diesen oder jenen Podcast von RefLab, hätten sie hätte ihr Glaube nicht überlebt oder hätten sie ihre Gesundheit nicht behalten, ihre psychische und so. Da sind Leute mit unseren digitalen Produkten in einer Art und Weise unterwegs gewesen. Das hat ihnen so viel im ganz, ganz real gebracht. Also ich glaube da schon dran. Und das Lagerfeuer hat auch das Bild beinhaltet, auch die Möglichkeit, in unterschiedlicher Nähe und Distanz zu diesem Lagerfeuer sich zu bewegen. Also man kann da ganz, ganz nah dran sein. Man kann auch so ein bisschen als Zaungast, man kann auch aus der Ferne und so. Es gibt die Möglichkeit, unterschiedliche Nähen einzunehmen. Und das ist natürlich bei uns und überhaupt in digitalen Medien immer, man hat einen großen Teil mit Leuten, das sind nur Zaungäste, die kommentieren nie was, die liken kaum, die schauen sich das einfach an, interagieren nicht groß, andere sind so ein bisschen so in der Aktion und wieder andere, die kennt man mit Namen, die schreiben dir dann irgendwann so lange, meterlange E-Mails und erzählen dir ihr ganzes Leben. Also das gibt es halt auch und daher gefällt mir eigentlich das Bild noch.
Nee, erlebst du das auch so, also mit dieser Nähe, Distanz, also du hast ja auch mal erzählt, dass Leute selbst dann seelsorgerliche Gespräche bei dir, die starten manchmal über Instagram, oder?
Ja, absolut. Also da melden sich Personen bei mir, die ich nicht kenne aus der analogen Welt, die mir ihre Anliegen mitteilen. Es gibt Anliegen, die können gut digital besprochen werden, sage ich jetzt mal. Da können wir einen Weg gehen. So manchmal biete ich selber an, dass ich auch mal vielleicht, dass wir telefonieren könnten. Oder wenn ich weiß, jemand ist aus einer Region, die gut auch sehr sorglich sonst bestückt ist, sage ich jetzt mal, ist meistens der Fall. Im ziemlich jedem Dorf gibt es eine Kirche mit Seelsorgerin oder Seelsorger. Dann helfe ich auch vermitteln, wenn das gefragt ist. Manchmal höre ich einfach nur ab. Manchmal wollen Menschen einfach auch nur etwas mit mir teilen. Das finde ich auch schön. Manchmal eben braucht es etwas mehr. Einmal durfte ich auch schon ein Kind taufen von jemandem, der mit der ich auf Instagram unterwegs bin.
Was sich natürlich auf Social Media auch stark ergibt, ist, anders als wir vielleicht früher Kirche gesehen hätten, wie ich schaffe ein Angebot, die Leute kommen dann wahrscheinlich schon. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen umgekehrt. Menschen springen auf Themen auf Dinge, die sie interessieren. Andere Sachen interessieren sie nicht. Merkt ihr beide, wenn ihr Inhalte kreiert, dass ihr darauf achtet, das könnte doch meinen Followers gefallen?
Ich glaube, es hat wie beide Seiten. Auf der einen Seite überlege ich mir natürlich, was ist mein Zielpublikum, wen spreche ich da an mit meinen Inhalten. Auf der anderen Seite, wenn es authentisch sein soll, kann ich keine Themen bringen, die mich absolut kalt lassen. Und so wird es von mir keine Posts geben, mit denen ich persönlich nicht irgendwie andocken kann oder die ich nur machen, um irgendwelche Reichweite zu generieren oder zum irgendwelchen Menschen zu gefallen.
Ja, ich glaube auch, das Motiv ist ganz entscheidend. Also wir setzen jetzt auch nicht Themen nur, weil wir wissen, damit kommen wir gut an. Aber es ist eine völlig legitime und ich glaube nicht nur legitim, sondern eine notwendige Frage, die wir uns stellen müssen und die auch Pfarrpersonen, Kirchen sich eigentlich immer stellen müssen. Was bewegt die Leute? Was treibt sie um? Was sie nachts wach? Was gibt ihnen Hoffnung? Was sind ihre Sehnsüchte, macht ihnen Freude, was bringt sie zur Verzweiflung, was auch immer, dass diese Fragen sich zu stellen und dann auch Inhalte zu kreieren, die irgendwo mit diesen Fragen umgehen oder die vielleicht Antworten oder Angebote geben auf diese Fragen hin, das finde ich völlig legitim. Ich finde es sogar legitim, das haben wir auch schon gemacht, wenn man sich schlau macht, wonach suchen Leute eigentlich auf Google und auf den Podcast-Plattformen und so. Und da kann man sich Stichworte ausspielen lassen, die Leute besonders interessiert. Und ich finde das, ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Was ich verwerflich finden würde, wenn man quasi nur anbietet und andient bei einer Zielgruppe und völlig unauthentisch einfach Inhalte bespielt, die gut ankommen, nur damit man Reichweite macht. Das finde ich nicht legitim, aber ich finde es völlig legitim zu sehen, wonach suchen Leute und dann merkt man, Leute suchen nach Spiritualität, sie suchen aber nicht nach Gebet. Und dann ist es doch einfach nur irgendwo soziale Intelligenz, wenn man dann seinen Beitrag nicht unbedingt mit Gebet überschreibt, sondern mit Spiritualität, weil dann Leute draufkommen und etwas finden, was sie interessiert, das sie sonst nicht gefunden hätten.
Denkt ihr, dass es auch in Zukunft mehr solche wirklich Gemeinschaften gibt, die wirklich primär online bestehen, also wirklich im Sinne einer digitalen Kirche, wo man auch alle Sachen, die es sonst in der Kirche gibt, eben einfach online macht, zum Beispiel eine Taufe?
Nein, ich denke, es gibt wirklich Dinge, die funktionieren analog und andere, die funktionieren digital. Und eine Taufe funktioniert mit Wasser.
Du könntest ein Wasserröhrchen verschicken oder so ein geweihtes.
Ja, sag niemals nie. Wir wissen nicht, dass die Zukunft bringen wird. Aber ich denke, so oder so, völlig unabhängig vom Angebot selber, wird es immer Angebote geben, oder ich denke zumindest, dass es immer Angebote geben wird, die eben analog stattfinden und andere, die digital stattfinden. Eben, weil vielleicht ein anderes Zielpublikum angesprochen wird, weil etwas anderes Thema ist, weil es einfach Dinge gibt, die auf eine Weise so funktionieren und auf die andere Weise anders funktionieren.
Ich weiß es nicht. Also ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen, auch in digital. Natürlich muss man dann für eigene Formen finden. Man muss sich bewusst sein, wieder mit dem Medium und der Message, man muss sich bewusst sein, was man damit auch umformt. Es ist ein Unterschied, ob man ein Abendmahl digital feiert und jeder sich sein Brötchen kaufen und seinen Traubensaft ausschenken muss, oder ob ich im Gottesdienst nach vorne gehe und eine andere Person schaut mir in die Augen und sagt, Christi Leib für dich gegeben, es ist ein Unterschied. Ich sage nicht, das eine ist wertlos oder so, aber es ist nicht dasselbe. Und ich weiß jetzt von Leuten, auch gerade Brot und Liebe, dieser Online-Gottesdienst, die machen das ja regelmäßig, Abendmahl, digital. Und ich weiß von Leuten, die das als unglaublich tiefe Erfahrung erleben und die sagen, sie hätten wesentlich tiefere Erfahrungen auch gerade mit Abendmahl gemacht in dieser Art der Online-Community, als sie es vor Ort in der Kirche gemacht haben. Es macht einfach einen, in vielerlei Hinsicht macht es einen Unterschied. Und für mich so mein, aber ich bin ja auch bald 50, ich meine, ich bin ja nicht so digital eingeborener eigentlich. Für mich wäre es immer eher eine Notlösung. Wenn ich die Wahl habe, dann würde ich es bevorzugen, wenn eine andere Person mir physisch präsent das Abendmahl reicht. Das hat für mich eine tiefe Symbolik auch, aber
Wenn du das ansprichst, dann erinnert mich das an die Pandemie, als wir mehrmals diesen Online-Gottesdienst, diesen schweizweiten,
gemacht haben. Ja.
Mit Priscilla Schwendimann zusammen habe ich das aufgegleist. Und dort hatten wir einmal auch ein Abendmahl drin.
Ja.
Und haben vielleicht etwa 100 Personen mitgemacht, die dann wie das bildlich das Brot weitergegeben haben und den Wein oder den Traubensaft. Und wir haben auch lange uns überlegt, funktioniert das? Und wir hatten Rückmeldung auch von älteren Menschen, die das extrem berührt hat. Ja. Und es hat in diesem Moment so gut gepasst. Und da docke ich an mit den Notlösungen. Oder vielleicht eben auch einfach in Situationen, in denen der Zugang sonst verunmöglicht ist, dass auch diese Form wirklich Menschen berühren kann. Und ich denke, wir tun uns gut daran, grundsätzlich nicht darüber zu urteilen, dass irgendwie analog besser ist als digital oder das eine tiefer als das andere, ja. weil einfach Menschen in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich angesprochen werden und unterschiedlich auch berührt werden können.
Ja, es ist ja nicht nur in Corona-Zeiten so, dass es nicht allen Menschen möglich ist, physisch in einen Gottesdienst zu kommen. Es gibt immer wieder, für mich erstaunlich, viele Menschen natürlich aus körperlichen Beeinträchtigungen, die das fast nicht schaffen, oder die es nicht schaffen, eine Stunde in einem Kirchenraum zu sitzen. Es gibt Leute mit psychischen Störungen oder mit auch, wie sagt man, sozialen Phobien und so weiter, für die das ein enormer Stress ist, mit 10, 20, 100 Leuten in einem Gottesdienst zu sein. Und für solche Menschen ist es wirklich ein Geschenk, auch diese digitalen Möglichkeiten, sich da einklinken zu können und zu wissen, es kommt mir keiner zu nahe, es berührt mich keiner, wenn ich es nicht will. es spricht mich keiner an, wenn ich es nicht will. Das ist ein Geschenk für doch einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung, der es aus verschiedenen Gründen nicht schafft, an einem physischen Gottesdienst teilzunehmen. Ganz noch ungeachtet all derer, die zum Beispiel in Berufen arbeiten, die ihnen den Sonntagsgottesdienst eigentlich strategisch verwehrt. Also vom Gastgewerbe über weiß ich was, die sind dann irgendwie alle zwei Monate mal einen Sonntag frei. Und dann ist es, also das ist schon, die Möglichkeiten sind schon ein Geschenk, nicht nur für Jugendliche, die ihr ganzes Leben in der digitalen Welt verbringen. So. Ja.
Wir würden zum Abschluss die Frage klären, ist Kirche im Netz noch Kirche?
Ja, absolut, weil Kirche überall dort ist, wo Menschen miteinander suchen, Glauben teilen, fragen, zweifeln, hoffen, lieben, Jesus nachfolgen. Ja. Dort ist Kirche.
Ja, absolut. Also man kann es auch so übersetzen, oder du hast es jetzt genauso gemacht eigentlich. Kirche im Netz, es gibt ja nicht Kirche im Netz, es gibt Menschen im Netz. Und wenn diese Menschen Teil der Kirche sind oder sich als Teil einer Glaubensgemeinschaft verstehen, als Teil einer Community, die unterwegs ist und die mit Gott und dem Nächsten in Verbindung ist, dann ist die Kirche im Netz, sobald diese Leute im Netz sind. Also die streifen ja quasi ihr Christsein und ihren Glauben und ihr Miteinander, streifen die ja nicht ab, sobald sie auf die sozialen Medien gehen. Also da würde ich schon sagen, solange es echte Menschen sind und nicht eine Versammlung reiner Bots, die würde sagen, ist die Kirche auch in der Asia.
Perfektes Schlusswort, merci. Ja, ich glaube, wir hätten noch stundenlang sprechen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden für das aufschlussreiche Gespräch. Was sagt man zwei Digital Creators? Was wünscht man denen? Ich versuche es mal so, weiterhin wachsende Followerzahlen und viele inspirierende Ideen.
Ja,
sehr schön. Danke. Zum Abschluss habe ich euch wie immer ein Zitat mitgebracht. Es stammt aus der Denkschrift der EKD namens Freiheit Digital. Das ist 2021 erschienen.
Lichtreflex.
Das Internet und Social Media bietet dem allgemeinen Priestertum einer Gläubigen weite Räume der individuellen, kollektiven und öffentlichen Kommunikation. Für den Einzelnen gilt es, sich auf diese Weise neue Räume spiritueller Erfahrung zu erschließen. Die organisierte Kirche steht vor der Herausforderung, eine entsprechende Kommunikation des Evangeliums zu fördern und zugleich den Missbrauch des Namens Gottes zu wehren. Ja, ich danke euch herzlich fürs Zuhören und Mitdenken. Das war schon die 5. Ausgabe von Reflex. Ihr findet diesen Podcast nicht nur auf der Webseite eks-eers.ch, sondern auch auf Podigy, Apple Podcasts und allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel auf Spotify. Abonniert uns doch da und verpasst keine neuen Folgen. Auf Instagram und Facebook findet ihr die neuesten Posts von der EKS. Ich freue mich schon auf die nächste Folge Reflex. Bis dahin, bleibt reflektiert. Bye.